Ehlers Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Herzliche Grüße zu dir nach Mallorca, Michael.
Hallo, grüße dich, Sarah.
Während du auf Mallorca nach deinem Rhetorikseminar es gut gehen lässt, kam eine neue Frage rein von der Community, und zwar von der lieben Heike. Mhm. Ich gebe dir einfach mal die Nachricht von der lieben Heike vor. Und zwar schreibt sie: Lieber Michael, ich habe zwei Themenwünsche. Und zwar einmal, wie reagiere ich rhetorisch geschickt auf Widerstände? Hier an dich, liebe Heike, eine sehr coole Frage, denn Rhetorik begegnet uns im Alltag durchaus mehr, wie wir eigentlich denken. Deswegen bin ich da schon sehr gespannt, mit dir da tiefer reinzugehen, Michael. Und die zweite Frage ist: Und wie auf Vorwürfe bezüglich der Kommunikation, also ich glaube, hier meint sie auch rhetorisch geschickt, auf die Vorwürfe bezüglich der eigenen Kommunikation. Hier vielleicht noch kurz, liebe Heike, das nächste Mal wären Beispiele ganz interessant, damit wir vielleicht konkreter anhand deiner Fragen darauf eingehen können und auch an die Community, wenn ihr Fragen habt, gerne immer mit konkreten Beispielen. Natürlich bleibt das ja auch alles hier anonym. Michael, zur ersten Frage. Wie reagiere ich rhetorisch geschickt auf Widerstände?
Ja, mit Verständnis. Also ein Widerstand erst einmal triggert uns. Und das ist das Erste, was ich verstehen muss. Rhetorik bedeutet ja auch, dass ich verstehe, warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten? Warum verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte? Und ein Blick in dieses Verhaltensmuster zeigt mir dann auch ganz oft, wo die rhetorischen Probleme oder kommunikativen Probleme entstehen. Und wenn wir das Problem kennen, liegt die Lösung meistens ganz, ganz offen vor mir auf dem Tisch. Also, was ist ein Widerstand? Ein Widerstand ist am Ende des Tages nichts anderes, als dass ich in ein Gespräch gehe und von diesem Gespräch eine gewisse Erwartungshaltung habe. Ich möchte, dass mein Gegenüber etwas versteht. Ich möchte, dass mein Gegenüber etwas endlich kapiert. Ich möchte, dass mein Gegenüber meine Wünsche und meine Bedürfnisse versteht. Und diese Bedürfnisse und diese Wünsche und diese Vorhaben sind für mich klar, weil sie ja in mir und aus mir entstanden sind. Und das Lustige ist, dass viele Menschen davon ausgehen, dass das reicht, dass sie in mir klar sind, dass mein Gegenüber das doch auch verstehen muss. Weil Gott verdammt, der lebt ja auf demselben Planeten. Ne? Der atmet dieselbe Luft. In der Firma ist er teilweise in denselben Räumen. Jetzt muss dieser Trottel doch verstehen, dass. Aber das ist natürlich Quatsch. Denn diese Menschen leben natürlich in ihrem eigenen Universum, mit ihren eigenen Familien, Partnern, Tieren etc. pp. Sie haben ihre eigenen priorisierten Themen vor der Tür. Das heißt, was muss ich zum Beispiel beruflich lösen? Und vielleicht haben sie auch ihren eigenen Struggle. Ganz bestimmt sogar haben sie ihren eigenen Struggle. Das heißt, Themen, die in ihrem Leben selbst nicht nach ihren Vorstellungen und Ideen laufen. Und diese Themen können bei Ihnen sogar Stress auslösen. Was macht Stress? Wenn ich jetzt auf eine Person zugehe, ihr etwas sage oder mit ihr kommuniziere und ich kriege auf der anderen Seite einen Widerstand, dann löst das in mir Stress aus. Kann es vielleicht sein, dass diese Person schon, wenn ich sie anspreche, Stress hat, weil sie gerade Druck vom Chef bekommen hat, eine Aufgabe irgendwie das Gefühl hat, nicht rechtzeitig zu schaffen, weil Wissen fehlt, zeitliche Ressourcen oder andere Ressourcen fehlen. Alles das wissen wir jetzt erstmal grundsätzlich nicht. Also gehe ich rein in das Gespräch und sage: Mensch, was hältst du davon, wenn wir Freitag ein Meeting machen zum Thema XY? Und der sagt: Nein, kommt überhaupt nicht in Frage, wir machen hier schon genug Meetings. So, dann abgesehen von der Tatsache, dass diese Person vielleicht recht hat, dass da genug Meetings gemacht werden, ist sie jetzt auf meine Frage, auf meine Bitte mit einem Widerstand hat sie reagiert. Oder diese Person meine ich, damit meine ich sie. Stress heißt, in unserem Gehirn gibt es Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Das sind die vier Reaktionen, die unser Gehirn produziert, nachdem die Amygdalas angesprungen sind. Das sind kleine mandelförmliche Teilchen im Gehirn, die immer dann angehen, wenn von außen irgendeine Gefahr droht. Und hier, bei meinem Beispiel, das ich jetzt genannt habe, weil wir kein konkreteres Beispiel hatten, ist es die Ressource Zeit. Also hier möchte jemand mir die Autonomie nehmen, lädt mich doch frecherweise zu einem Meeting ein, das es vorher noch nicht gab. Und dabei habe ich doch eh schon so viel zu tun. Das alles ist gerade im Kopf meines Gegenübers los. Und jetzt geht er in Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Und daraus kommen dann auch die Reaktionen. Ne? Kampf, dein Meeting kannst du dir an die Backe schmieren. Da habe ich keine Zeit für so einen Quatsch. So, jetzt wird das auch schon bewertet und abgewertet. Das ist unlogisch und klug, aber so eine Reaktion kann kommen. Flucht, nö, geht einfach raus aus dem Gespräch, lass mich in Ruhe, ich habe genug zu tun. Ne? Zusammenrottung, also der Erwin und die Sibylle, wir reden schon seit Wochen darüber, dass du einfach zu jedem Scheiß immer ein Meeting willst. Ne? Jetzt suche ich mir Verbündete, mit denen ich erklären kann, warum ich an diesem Meeting nicht teilnehmen will. Und Schockstarre ist einfach gar keine Reaktion. Ich gucke dir einfach nur an, mache ein blödes Gesicht und zeige über meine Mimik und Gestik meine Abwertung von dieser Idee und gehe einfach weiter, zum Beispiel. Das sind Reaktionen, die mich natürlich auch sofort unter Stress setzen. Das heißt, bei mir selbst entsteht jetzt, weil ich mit einer Erwartungshaltung ins Gespräch gehe, dass dem, der nicht gerecht wird, entsteht bei mir selbst Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Und entsprechend, was da gerade so triggert, werde ich reagieren. Und schon haben wir einen Konflikt, der sich dann auch sehr, sehr schnell hochschaukeln kann. Ja, wie gehe ich rhetorisch geschickt mit Widerständen um? Das erste ist, ich mache mir erst einmal Gedanken, wie gehe ich in ein Gespräch rein, ohne dass Widerstände entstehen. Also mit einer entsprechenden Freundlichkeit. Gerade wenn es so Gespräche sind, die zwischen Tür und Angel passieren, sage ich, liebe Sarah, hast du gerade Zeit für mich? Hast du eine halbe Minute für mich? Dann vielleicht aus der Ich-Perspektive erklären, wo denn genau die Herausforderung liegt. Ich habe ein ganz großes Problem und du wärst jemand, der mir bei diesem Problem helfen könnte, aus meiner Sicht. So, wie gerne helfen wir anderen, wenn jemand uns um Rat fragt, wenn jemand uns bittet und mir dann auch noch motivierend unterstellt, dass genau ich derjenige bin, der die Ressourcen hat, diese Hilfe zu geben. Das ist etwas, das schmeichelt den Menschen und das macht das Gegenteil von Stress auslösen. Ne? Also, liebe Sarah, du bist jemand, der mir bei diesem Problem aus meiner Sicht helfen könnte. Wenn ich jetzt noch konkret werde und sage, aufgrund deiner Erfahrung, weil du so lange in dieser Firma bist, weil du neulich dieses Projekt so gewuppt hast, wo ich Tage dafür brauche, das sah bei dir aus, als wenn du das in der Stunde gelöst hast, weil, schön konkret. So, und jetzt schaue ich in die Mimik und Gestik meines Gegenübers, sehe Offenheit und jetzt erkläre ich den Hintergrund des Problems. Wir haben das Projekt mit dem Kunden Schröder. Dort haben wir 80% des Projektes im Griff. Aber bei einer Sache gibt es Herausforderungen, die noch zu lösen sind und wo ich im Augenblick die Lösung nicht sehe. Was hältst du davon, wenn wir uns, mein Vorschlag wäre am Freitag, aber ich bin natürlich auch offen für deine Vorschläge, zusammensetzen, in der Zeit von bis als Ressource noch Personen XY dazu holen und hier einen Schlachtplan machen, wie wir das Ganze lösen können. Wäre das für dich genehm oder hast du andere Vorschläge, wie wir daran kommen können. Und jetzt höre ich mir an, was der andere sagt. Diese Gesprächsform ist einladend. Genau, diese Gesprächsform ist einladend. Und das passiert viel, viel zu wenig. Sondern die Leute, weil sie sich beruflich unter Stress setzen, dort regiert dann quasi dauerhaft Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung. Und so sieht die Kommunikationskultur in manchen Betrieben ja tatsächlich auch aus. Nehmen Sie sich die Zeit nicht, mit entsprechender Wertschätzung und aus der Ich-Perspektive heraus die Dinge zu erklären. Und das führt dann meistens zu Widerstand. Das war Variante 1. Da ist ja eigentlich alles gut gelaufen. Und bei der Variante 2 ist es so, dass ich das mache und mein Gegenüber trotzdem mit Stress und negativ reagiert. Und jetzt wäre die nächste Frage, die ich anschließe: Wie geht es dir? Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie, also ich gehe zu jemandem, bitte ihn um etwas, gerate an einen Widerstand, sehe, die Person hakt komplett aus, vielleicht lässt sie sogar die Regeln des Anstands liegen und ich akzeptiere, dass mein Gegenüber gerade offensichtlich Stress hat. Wenn diese vier Stressoren, Kampf, Flucht, Schockstarre und Zusammenrottung, regieren im Gehirn, muss ich verstehen, dass der Mensch, ich selbst auch, keinen Zugriff auf seine kognitiven Fähigkeiten hat. Das heißt, der Verstand ist unter diesem Stressimpuls aus dem Gehirn einfach mal ausgeschaltet. Und das zu verstehen, dass da drüben, dass da jetzt gerade ein Tier steht, ja, denn dieses limbische System, das da regiert, nennt man ja auch umgangssprachlich Reptiliengehirn. Da steht gerade ein Tier, das tierisch reagiert und irgendwie versucht, seine Ressourcen zu retten. Jetzt ist es menschlich und angenehm, dass ich mein Gegenüber frage, sag mal, bist du gerade unter Stress? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich will ja was von ihm und jetzt drehe ich es einfach um und sage, kann ich dir irgendwie helfen? Das, ey, sorry, das kann schon helfen, nur dieser Perspektivwechsel und dieses Angebot, dass das Gegenüber sagt, ey, sorry, ich glaube, ich habe eben überreagiert, ich habe gerade totalen Stress, lass uns bitte später oder morgen darüber sprechen. Und dann akzeptierst du das und weil du akzeptierst, dass der andere Stress hast und wenn der Hilfe um Hilfe bittet, kannst du sie ja vor leicht dann sogar geben. Das wird natürlich auch bei deiner Hilfe dann bitten, weil dann Reziprozität einsetzt. Reziprozitätsgesetz ist das Ausgleichsgesetz. Wenn wir beide in die Bar gehen und ich dir hintereinander, Sarah, 5 Mineralwasser ausgebe, dann hast du nach 5 Mineralwassern, die ich bezahlt habe, ein schlechtes Gewissen. Richtig? Ja. Das ist eine normale Reaktion, weil du dann sagst, in unserer deutschen Kultur, in der russischen ist übrigens anders, weil in der deutschen Kultur ist das so, wenn mir jemand einen ausgibt, dann muss ich auch einen ausgeben. So, und das nennt sich das Reziprozitätsausgleichsprinzip. So, wenn ich jemand einen anderen einen Gefallen tue, dann darf ich auch erwarten, dass ich das zurückbekomme. Das ist in unserer Kultur so. Und doch sollte ich immer berechnen, dass der andere Stress haben kann. Das wären also meine rhetorischen Tipps zum Thema Umgang mit Widerstand. Verständnis zeigen, fragen, wie es der Person geht, ne? Und nicht gleich direkt, warum kannst du jetzt meiner Bitte nicht nachkommen und dieses Ego und diese Persönlichkeit rausnehmen, sondern sich wirklich darum kümmern und mit echtem Interesse zu fragen, gerade, ey, wie geht's dir? Das ist der Weg zum Glück in diesem Fall.
Der Weg zum Glück. Yes, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Vorbeugend hast du, oder beziehungsweise du hast ja zwei Varianten gesagt, zwei Beispiele. Das eine ist einmal die Vorbereitung, ins Gespräch reinzugehen mit Ich-Botschaften, auch das gemeinsame Interesse, einladende Kommunikation hier finden. Und im zweiten Beispiel war es, wenn mir jemand begegnet im Stress, einfach mal die Perspektive wechseln und das Ausgleichsgesetz anwenden. Sehr cool, vielen lieben Dank dafür. Dann schauen wir mal in die zweite Frage von Heike rein. Und zwar, und wie reagiere ich auf Vorwürfe hier bezüglich der Kommunikation?
Ja, das ist natürlich jetzt auch, jetzt müssen wir uns natürlich auch ein Beispiel basteln, weil wir kein Beispiel haben. Ne? Und hier auch nochmal, du hast es ja auch schon gesagt, die Einladung an die Community. Ihr merkt das hoffentlich, wir machen das wirklich gerne, gerade wenn die Fragen von euch kommen. Macht es wahnsinnig Spaß, das zu beantworten.
Absolut.
Ihr könnt in die E-Mail auch reinschreiben, ich bin eigentlich der Jörg, aber nennt mich bitte Gudrun im Podcast. Dann weiß ich, dass ich gemeint bin. Ja, und können das anonymisieren auf euren Wunsch. Und dann gebt uns ein konkretes Beispiel mit aus eurem Leben. Dann können wir da konkret dran arbeiten. So, hier gehe ich jetzt davon aus, wie verstehst du das, Sarah, dass jemand abfällig die Art und Weise, wie ich kommuniziere, bewertet?
Ja, genau. Das ist tatsächlich auch so, dass jemand mich kritisiert anhand meiner Kommunikation, Aussprache. Ja.
Also als Angriff. Also das... Ja, das Erste, was ich mache, ich darf hier vielleicht einen kleinen Hinweis auf das Buch Nie wieder sprachlos. Dort haben wir ganz, ganz viele Beispiele niedergeschrieben, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und das Erste ist immer Verständnis zeigen und mit einer Ich-Botschaft die eigene Emotion benennen. So, jemand sagt, also du bist ja zu blöd, 5 Bullet Points vorzulesen. Das ist erst einmal ganz, ganz widerlich, abwertend und ist auch etwas, was du nicht dulden machst. So, und jetzt kann es je nachdem, wie du dich gerade fühlst, kannst du sagen, ich bin überrascht. Oder das hat mich verletzt. Diese Abwertung hat mich verletzt. Das heißt, durch die Ich-Botschaft verstärkst du das, was dein Gegenüber macht. Wenn andere im Raum sind, kann ich dir versprechen, dass diese Ich-Botschaft verbunden mit der Emotion, die du tatsächlich fühlst, die ist nämlich immer sichtbar durch die Mikroausdrücke in deinem Gesicht und intuitive Menschen nehmen das wahr. Wenn du das jetzt noch benennst, Dadurch verstärkst du quasi den Fehler, den der andere gemacht hat. Und das wird, wenn andere Menschen im Raum sind, eine entsprechende Reaktion bringen. Wenn mein Gegenüber jetzt nicht gerade ein Psychopath oder pathologischer Narzisst ist, das heißt psychisch gestört ist, reicht es auch, wenn zwei im Raum sind, ich diese Ich-Botschaft sage und sage, das hat mich verletzt, ich fühle mich abgewertet durch diesen Kommentar, wird das bei normal gesund empathischen Menschen auch etwas auslösen. Nämlich im besten Fall, dass sie verstehen, dass sie gerade eben die Grenzen der Kommunikation selbst überschritten haben.
Oh, jetzt habe ich aber.
Und das ist die bessere. Ja.
Wenn ich hier kurz reinspringe, weil du sagst, bei normal empathischen Menschen, jetzt kennen wir ja das Deep Ocean. Und es gibt ja Menschen, die sind hoch ausgeprägt und es gibt ja Menschen, die niedrig ausgeprägt sind. Das heißt, sie haben ja ursprünglich keine, in Anführungsstrichen, Krankheit oder psychologisch irgendwas, haben aber einfach nur von Grund aus eine niedrige Empathie. Wie gehe ich da, wie kann ich da in der Kommunikation vielleicht das wecken bei meinem Gegenüber?
So, wo nichts ist, kann ich nichts wecken. Das ist einfach mal der Punkt. Das heißt, haben wir es mit das sind ja wirklich, was ich jetzt angesprochen habe, der Psychopath ist empathiefrei, der pathologische Narzisst hat keine intrapersonale Persönlichkeit. Ja. Das ist auch unheilbar und der hat auch keine Empathie. Achtung! Gerade die Soziopathen und die pathologischen Narzissten können Empathie sehr gut spielen. Das machen sie, indem sie Verhalten ihres Gegenüber mit ihrer Intelligenz scannen und das dann kopieren. Das heißt, nicht selten sind das sehr, sehr beliebte Menschen, weil sie Empathie spielen. Dazu noch ein kleiner Hack zu unserem Modell Deep Ocean. Beim Deep Ocean Modell kann so ein Mensch auch das Modell auslesen und dafür sorgen, dass du mit einem guten Ergebnis aus diesem Modell herauskommst, weil sie den Sinn und Zweck der Frage bei diesem Test sofort verstehen. Ne? Also hier geht es darum, spüren die Menschen echt Empathie? Und das müssen wir Empathie nochmal definieren. Empathie ist die Fähigkeit, Emotionen, Achtung, von anderen zu verstehen.
Ja, genau.
Das heißt, der selbst, der keine Empathie hat, fühlt seine Emotionen schon. Aber er hat nicht die Fähigkeit, diese feinen Antennen, die Emotionen von anderen zu verstehen. Und da muss ich klipp und klar sagen, da wo nichts ist, da ist auch nichts rauszuholen. Da wo aber auch nur ein bisschen Empathie ist, löst diese Ich-Botschaft inklusive der Formulierung des eigenen negativen Gefühls, was die Kommunikation des anderen bei mir ausgelöst hat, eine Verstärkung aus, das heißt, die empathischen Antennen fahren aus und im besten Fall kassiere ich sofort ein, das tut mir leid, ich habe übertrieben.
Ja.
Das kommt bei einem gesund empathischen Menschen als Ergebnis raus. Das tut mir leid, da habe ich jetzt das falsche Maß getroffen. Ich war verärgert. Ich merke gerade, meine Verärgerung hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich habe gerade einen total bescheuerten Anruf bekommen vom Amt und jetzt lasse ich das Ganze an dir aus. Ich bitte dich herzlich um Entschuldigung. Und dann, wenn ein Mensch das macht, mache ich als anständiger Mensch was? Ich nehme die Entschuldigung selbstverständlich an. Und zwar ohne typisch deutsch Reziprozität. Ach ja, das ist mir auch schon passiert, kein Problem. Nein, dann sagst du einfach, ich nehme die Entschuldigung an. Dann ist das Ganze wirkungsvoll und hilfreich für beide Seiten. Wenn ich sage, ja, das ist mir selbst schon ein paar Mal passiert, sage ich dem anderen im Grunde genommen, oh ja, das ist okay, wenn du das machst. Und das ist es nicht, weil es kein gutes Verhalten ist. Ne? Also das ist der Weg mit einer Ich-Botschaft, was wir in unseren Seminaren ja auch sehr, sehr intensiv trainieren. Wir machen dort Feedbackrunden und geben dann Ich-Botschaften bei Kritik, was dazu sorgt, wenn ich das zu einem eigenen rhetorischen Werkzeug gemacht habe, dass ich gerade auch, wenn ich Feedback gebe, wenn ich Menschen kritisiere, diese Menschen nicht be- und abwerte, sondern diese Menschen motivierter aus dem Gespräch rausgehen, als sie reingekommen sind. Das ist immer wunderbar im Seminar zu beobachten, wie diese kleine Gesprächstechnik in der Praxis geübt und eintrainiert bei den Menschen durch eine große Veränderung bringt und ein Lächeln in ihr Gesicht zaubert, gerade wenn sie auch andere kritisieren.
Yes, okay. Also wie reagiere ich auf Vorwürfe bezüglich der Kommunikation? Ganz klar in die Ich-Botschaft reingehen, in die Emotionen benennen. Und wenn ich da auf einen empathischen Gegenüber stoße, wird das meistens auch dann angenommen. Ja. Gibt es dazu noch eine weitere Ergänzung oder wollen wir das heute so stehen lassen?
Ich finde, wir haben ja jetzt so viele Halbstünder gemacht, da ist so ein 20-minütiger auch mal ganz gut. Auch das dürft ihr uns in der Community gerne mal zurückmelden. Wie lange hättet ihr gern die Folgen? Also ihr seht, wir skripten das hier nicht, sondern das passiert alles so aus dem Lameng. Die Sarah geht super vorbereitet rein, bringt die Sachen mit und ich habe Spaß daran, das zu beantworten. Ganz besonders, wenn es von euch kommt, ihr lieben Zuhörende.
Genau, dann Michael, gib uns doch gern nochmal eine E-Mail-Adresse, wohin die Community sich bei Fragen oder ja, Tipps, bitte um Tipps wenden darf.
Ja, sehr gut. Am besten die E-Mail-Adresse info@michael-ehlers.de benutzen. Das ist eine E-Mail-Adresse, die geht bei uns direkt ans gesamte Team. Und dann können wir das direkt bearbeiten in der nächsten Podcast-Folge.
Perfekt, Lee. Dann erstmal vielen lieben Dank, Michael. Und ich bin auch schon ganz gespannt auf die nächste Folge, denn hier schauen wir mal in ein paar Tabuthemen rein. Hier haben wir nämlich
die
nächste Frage oder die nächste Nachricht aus der Community. Bin ich auch schon ganz gespannt drauf, wird ein heißes Thema. Was wirklich gesellschaftlich vielleicht den einen oder anderen betrifft, aber man sich nicht traut auszusprechen. Also es wird ganz interessant. Ich freue mich da auf deine Perspektive dann dazu. Vielen lieben Dank.
Sehr schön. Vielen Dank
an euch fürs Zuhören und dir, Michael, für die Zeit und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Freue mich. Tschüss, Sarah.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.